Willkommen bei Stadt, Werk, Fluss, dem Podcast der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen, erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören.
Mein Name ist Birgit Krämer und ich nehme euch mit zu einem spannenden Ort, zum Tübinger Solarthermiepark in der Au, einem der größten Deutschlands. Wer auf der B27 nach Tübingen fährt, kann die Kollektoren kaum übersehen, zwischen der Recyclingfirma Möck und dem Wäldchen um den Aubrunnen. Seit Oktober 2025 erzeugen wir hier aus Sonnenenergie Wärme fürs Fernwärmenetz. Wie das funktioniert, erklärt uns gleich mein Kollege David Petzold vom Technischen Anlagenbetrieb der Stadtwerke. Die Rekordhitze macht uns zu schaffen in diesem Sommer. Wenn man sich nach Abkühlung sehnt, gar nicht genug Eis essen kann und unser Freibad überquillt, liegt das Thema Heizen in weiter Ferne. Dass unser Wärmebedürfnis in der kalten Jahreszeit groß und teuer ist und die Umwelt erheblich belastet, hören wir nicht gern. Doch um die Wärme soll es jetzt gehen und um eine Wärmeversorgung, die möglichst ohne fossile Brennstoffe auskommt. Tatsächlich erzeugt das Heizen etwa die Hälfte der CO2-Emissionen in Tübingen, hat die Universitätsstadt berechnet und sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Bis 2030 sollen 50% der von den Stadtwerken verteilten Fernwärme aus erneuerbaren Quellen stammen. Aktuell erzeugen wir diese noch überwiegend in Erdgas-BHKWs. Solche Blockheizkraftwerke sind, da sie Strom und Wärme zugleich produzieren, immerhin wesentlich effizienter als private Gas- oder Ölheizungen. Doch das Gelbe vom Ei sind sie nicht. Besser ist da das Klärgas-BHKW, das Wärme ins Quartier Alte Weberei schickt, oder die Abwärme der Textilfirma Rösch, die ebenfalls im Netz landet. 2025 kam für uns der Top-Wärmelieferant der Natur dazu, die Sonne. Im Sommer schickt die Sonne ihre unerschöpfliche Energie mit einer Leistung von 1000 Watt pro Quadratmeter auf die Erde. Zu abstrakt? Ja, ein Vergleich. Mit 1000 Watt könnte man einen Staubsauger oder eine Mikrowelle betreiben. Oder ein 12,5 Quadratmeter großes Zimmer heizen. Aber wie kommt man ran an die Energie? Wie kann man sie einfangen oder sogar noch vermehren und dahin transportieren, wo sie benötigt wird? Mir fallen da aus ferner Schulzeit die Schildbürgergeschichten ein. Kennt ihr die? Da versuchen die Bürger von Schilder mit Säcken und Töpfen das Sonnenlicht einzufangen und es in ihr neues Rathaus zu tragen, bei dem sie die Fenster vergessen haben. In Tübingen kommen solche Fehlplanungen natürlich niemals vor. Wir wissen, die Sonne zu nutzen. Solarparks und massenweise Dachanlagen produzieren Strom mit Hilfe von Photovoltaik. Manche Privathäuser haben auch Solarthermiekollektoren auf dem Dach, die Wärme erzeugen. Das machen die Stadtwerke nun auch im großen Stil. Der Solarthermiepark Au war mit rund 12.000 Quadratmetern Kollektorfläche bei seiner Einweihung der drittgrößte bundesweit. Vor ein paar Wochen hat uns Leipzig überholt, wo eine fünfmal größere Anlage ans Netz ging. In Baden-Württemberg hält Ludwigsburg mit fast 15.000 Quadratmetern den Rekord. Achtung, da kommen noch mehr Zahlen. Unsere Tübinger Anlage liefert mit 7 Megawatt Leistung rund 6.000 Megawattstunden Sonnenwärme pro Jahr, was dem Verbrauch von 400 Einfamilienhäusern entspricht. Theoretisch. Denn praktisch wird die Wärme vor allem im Sommer und in den Übergangsmonaten erzeugt. Und ja, auch dann braucht man sie, vor allem für die Warmwasserbereitung. Eiskalt duschen wollen ja selbst im heißen Sommer nicht alle. Jetzt im Juli liefert der Solarthermiepark 90-100% der Wärme im Südstadtnetz, das vom französischen Viertel bis nach Derendingen verläuft. Ich will mir das mal genauer anschauen. Im Solarthermiepark treffe ich meinen Kollegen David Petzold. Er ist Ingenieur, hat die Anlage geplant und ihr Entstehen von der Flächensuche bis zur Inbetriebnahme begleitet. Dass er einen der ersten Bausteine der Tübinger Wärmewende mitgestalten konnte, bedeutet ihm sehr viel, sagt er. Das Prinzip ist schnell erklärt. Kollektoren gewinnen Wärme aus Sonnenlicht und leiten sie in Form von heißem Wasser ins Technikgebäude. Von dort geht's ins Fernwärmenetz oder in einen Speicher. Zwei silberne Türme sind aus der Ferne gut zu sehen. Einmal der mächtige Wärmespeicher. 1250 Kubikmeter Heißwasser kann er fassen. Mehr als ein Drittel des Schwimmerbeckens im Freibad. So sichert er die Versorgung auch an sonnenfreien Tagen und soll künftig auch Wärme aus anderen Anlagen speichern. Der zweite, schlankere Zylinder ist die Druckerhaltungsanlage. Wie der Name sagt, sorgt sie dafür, dass der Druck im Wärmenetz passt. Innen drin gleicht ein Stickstoffpolster das je nach Temperatur schwankende Volumen des Wassers aus und verhindert so Schäden an den Leitungen. Nun aber auf ins Herz der Anlage. Wir spazieren ein Stück zwischen den langen Reihen schräg ausgerichteter Kollektoren, die zusammengenommen eine Fläche von 1,5 Fußballfeldern einnehmen. Das sind Vakuumröhrenkollektoren, erklärt David. Eine Röhre besteht aus 2 Glasschichten, dazwischen ist ein Vakuum. So hält sich die Wärme im Inneren wie in einer Thermoskanne. Die innere Röhre trägt eine schwarze Absorberschicht. Trifft Sonnenlicht darauf, wird es in Wärme umgewandelt. Dass dunkle Oberflächenlichtstrahlen gut absorbieren, das merkt ja jeder, der im Sommer mit schwarzen Kleidern herumläuft. Im Inneren jedes Kollektors verläuft ein dünnes, mit Wasser gefülltes Metallröhrchen, das die Wärme aufnimmt und abtransportiert. Damit das bei jedem Sonnenstand und auch bei bewölktem Himmel optimal funktioniert, liegen die Röhren auf Parabolspiegeln, konkaven Alurinnen, die die Sonnenstrahlen aus jedem Einfallswinkel gezielt in die Mitte lenken. Diese Technik ist besonders effizient. Wir wollen ja eine möglichst hohe Energieausbeute haben, so David. Das Wasser, das mit etwa 60 Grad ankommt, erhitzt sich in den Kollektoren auf 90 bis über 100 Grad. Erstaunlich ist, dass sich die Kollektoren und Spiegel von außen richtig kühl anfühlen, selbst an einem heißen Tag wie heute. Ich hab's ausprobiert. Und ich rechne nach, würde man alle 2464 Röhrenkollektoren aneinander legen, wären das fast 4 Kilometer von hier bis hinter den Campingplatz am Neckar. Neu ist dieses Prinzip übrigens nicht, schon die alten Griechen nutzten es. Archimedes von Syrakus, genau der in seiner Badewanne über Dichte und Verdrängung rätselte und dann Heureka rufend durch die Straßen rannte, der erkannte die Bedeutung von Brenn- und Hohlspiegeln. Mit einem solchen soll er die römische Flotte bei einer Belagerung in Brand gesetzt haben. Zurück zu unseren Tübinger Kollektoren. Das erwärmte Wasser fließt in einer Sammelleitung unterirdisch zur Technikzentrale. Übrigens ist das hier tatsächlich reines Wasser, ohne Frostschutzmittel, denn wir sind in einer Trinkwasserschutzzone. Der Aubrunnen im Wäldchen nebenan war lange der wichtigste Tübinger Grundwasserbrunnen und dient immer noch als Reserve. Also kein Glykol. Damit die Solaranlage trotzdem nicht einfriert, temperieren wir das Wasser im Winter ganz leicht mit Wärme aus dem Fernwärmenetz. Auch durfte das Erdreich hier nicht verdichtet werden. Die Ständer wurden ohne Fundamente in den Boden gerammt. Grünes Licht gibt es jetzt für Schafbeweidung, erzählt David. Ab August rücken die tierischen Rasenmäher an, eine Herde unseres SWT-Kollegen Stefan, der nebenbei Schäfer ist. Ich frage mich, was passiert, wenn Schnee fällt oder Sahara-Staub? Wir reinigen die Anlage nicht, sagt David. Staub wird vom Regen abgewaschen und bei Schnee gibt's eh keine Wärme. Das erste Betriebsjahr ist fast rum und die Bilanz positiv, berichtet David. Selbst bei mäßigen Außentemperaturen bis 18 Grad schaffen es die Kollektoren auf 90 bis 95 Grad. Schon bis Sommeranfang waren wir bei der Hälfte des erwarteten Jahresertrags. Damit sind wir sehr zufrieden, sagt David. Noch haben wir nicht geklärt, wie der Weg der Wärme weitergeht. Dazu betreten wir jetzt die Technikzentrale, in die ihr auch vom Radweg her durch ein großes Fenster schauen könnt. Hier kommt das erhitzte Wasser an. Über Wärmetauscher gibt es seine Wärme ab an das Wasser, das im Fernwärmenetz zirkuliert und fließt dann abgekühlt zurück zum Kollektorfeld. Die Wärmetauscher, große silberne Kästen, sind also das Bindeglied zwischen den zwei Kreisläufen. Falls im Wärmenetz gerade kein Bedarf herrscht, wird Heißwasser in den Speicher nebenan geleitet. Und was passiert, wenn niemand Wärme braucht und der Speicher voll ist, in einer Hitzeperiode wie jetzt gerade? Dann geht die Anlage in Stagnation, erklärt David. Das Wasser im Kreislauf wird immer heißer und beginnt zu verdampfen. Der Dampf wird in einen Stagnationsbehälter geleitet Und sobald die Temperaturen sinken, etwa über Nacht, kondensiert er wieder und das Wasser setzt seinen Weg im Kreislauf fort. Ist viel Wasserdampf im Behälter, kommt es zu einem lauten Puff und er entweicht über einen Abzug nach draußen. Also keine Sorge, falls ihr mal eine dicke Dampfwolke aufsteigen seht, das ist ein normaler Schutzmechanismus. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Und so ganz unumstritten ist Solarthermie nicht. Zum einen ist sie ein Saisongeschäft. Im Sommer, wenn die Sonne am meisten scheint, wird natürlich nicht viel Wärme gebraucht. Doch den Grundbedarf für warmes Wasser in den Haushalten können wir nun mit Sonnenenergie decken. Zum anderen benötigt eine Freiflächenanlage wie unsere viel Platz. Die Frage kommt oft, weshalb wir keine Dachanlage gebaut haben, berichtet David. Wir betreiben ja in Dettenhausen zusammen mit Rittersport eine Energiezentrale mit, haltet euch fest, Deutschlands größter Solarthermie-Dachanlage. Diese sind aber wegen der schweren Module in großem Format baurechtlich oft problematisch. Auf der grünen Wiese, am besten mit Fußballfelder-Dimensionen, geht's leichter. Wir können viel mehr Wärme an einem Ort erzeugen und brauchen die ganzen technischen Komponenten nur einmal. Das ist günstiger und effizienter, so der Experte. Als David 2019 bei den SWT anfing, schrieb er seine Masterarbeit über CO2-Reduzierung der Fernwärmeversorgung in Tübingen, wurde dann Projektingenieur für innovative Quartierskonzepte. Der Solarthermiepark war sein erstes großes Bauprojekt und, wie das halt so ist, verbunden mit einer Menge Papierkram. Flächensuche, Gutachten, Bebauungsplan, Wasserschutz- und Bodenschutzkonzepte, Fördermittelanträge, Bauantrag. Dann endlich ging im Januar 2024 der Bau los. Im Oktober 2025 ging die Anlage in Betrieb. Rückblickend sagt David, ich hatte dabei eine steile Lernkurve, habe viel Fachwissen und praktische Erfahrungen gesammelt. Die Zusammenarbeit mit Planern, Unternehmen und Behörden war komplex. Vor allem die einzelnen Baugewerke unter Termin- und Kostendruck zu koordinieren. Super war die Einsatzbereitschaft meiner Kollegen. Auch bei Planänderungen oder spontanen Terminen vor Ort konnte ich mich jederzeit auf sie verlassen. 15 Millionen Euro hat der Solarthermiepark gekostet. Er vermeidet 880 Tonnen CO2 im Jahr und macht uns ein Stückchen unabhängiger von Erdgas und internationalen Krisen. Doch natürlich ergibt er nur Sinn im Zusammenspiel der gesamten Wärmestrategie, für die Stadtwerke insgesamt 250 Millionen Euro in die Hand nehmen. Der zentrale Baustein wird beim Tübinger Klärwerk entstehen, eine Abwasserwärmepumpe, die bald mehr als 2000 Mehrfamilienhäuser versorgen soll. Klingt in meinen Ohren so unglaublich wie Stroh zu Gold spinnen. Auf 60% erneuerbare Fernwärme insgesamt will man damit kommen. Damit sie die Menschen auch erreicht, bauen die Kollegen seit einigen Jahren das Netz massiv aus. 73 Kilometer misst es bereits. Auch weitere Meilensteine zur Wärmewende sind schon geschafft. Zum Beispiel der Neckardüker, eine Leitung unter dem Fluss hindurch, die bisher getrennte Wärmenetze miteinander verbinden soll. Und kürzlich ging in deren Dingen eine Pelletheizzentrale in Betrieb. Und ja, eine Kröte müssen wir schlucken. Denn für den Übergang und als Ersatz für ältere Heizzentralen brauchen wir noch ein weiteres erdgasbetriebenes Heizwerk, das später als Reserve für Spitzenlastzeiten dienen soll. Nebenbei hat der Solarthermiepark den Anwohnerinnen und Anwohnern einen richtigen kleinen Park beschert, ein Wunsch aus der Bürgerschaft. Das an die Eisenbahnstraße angrenzende Stück des Geländes wurde als Freizeit- und Erholungsfläche geplant. Der frisch angelegte Spielplatz vor kurzem fröhlich eingeweiht. Es kamen Familien aus dem benachbarten Güterbahnhof-Areal und wir öffneten die Tore unseres Solarthermieparks, der von Groß und Klein besichtigt wurde. Eigentlich waren Führungen nie so mein Ding, gesteht David. Doch mittlerweile hat er Spaß daran, seine Anlage zu zeigen, bei jungen Menschen das Interesse an erneuerbaren Energien zu wecken und sich mit Besuchern auszutauschen. So hat er auch Grund, alle paar Wochen mal wieder vorbeizuschauen in der Au. Denn die Zeit ist um, in der er ständig hin und her flitzte zwischen Büro und Baustelle. Jetzt gehen hier unsere Monteure ein und aus. Und auf David warten andere Aufgaben. Er soll ein technisches Controlling für die Erzeugungsanlagen aufbauen, das Daten intelligent auswertet, für bessere Prozesse und wirtschaftliche Entscheidungen. Statt Sonnenstrahlen wird er also Daten sammeln.
Das war Stadtwerk Fluss, der Podcast der Stadtwerke Tübingen. Vielen Dank fürs Zuhören.